Die Nachricht mit Heinz Heinemann hat uns natürlich auch ja, schwer getroffen oder auch beschäftigt uns auch noch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich persönlich auch, weil ich mit Heinz wirklich in den letzten Jahren auch sehr viel zu tun hatte. Klar, immer viele Interviews mit ihm gegeben und uns auch so neben dem Platz ziemlich gut verstanden. Also ich bin auch noch wirklich sehr betroffen und bestürzt und wünsche an dieser Stelle der Familie auch nochmal alles Gute und viel Kraft. Ja, war ein Top-Typ, brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe ihn sehr geschätzt für seine Art und auch was er für den Fußball gemacht hat oder überhaupt für den Kreis Brilon. Ja, geht eine Legende leider verloren und ja, immer noch sehr bestürzt.
Das war Sascha Wachsmann vom VfB Marsberg und er spricht uns allen aus der Seele. Heinz Heinemann ist von uns gegangen, reißt eine Riesenlücke in unserer Redaktion und ich glaube, ja, in der ganzen Fußballszene, in der Sauerländer Fußballszene. Und Falk, wir sind immer noch ja ziemlich fassungslos.
Das ist wohl so, Elmar. Wir haben deswegen ja auch extra mal einen anderen Anfang für unseren Podcast hier gewählt. Ich glaube, die übliche Erkennungsmelodie und gute Laune, Heititai, das passt zu dieser Folge nicht. Sascha Wachsmann hat es gerade gesagt, hat von einer Legende gesprochen. Unser Nachruf hat auch den Titel, eine Legende hat den Platz verlassen. Und das tut schon noch weh, dass Heinz mit 69 Jahren jetzt nicht mehr bei uns ist. Wir haben jahrelang, insgesamt hat er jahrzehntelang für die Westfalenpost gearbeitet. Wir beide haben jahrelang mit ihm gut zusammengearbeitet. Das war ein Quell der Freude eigentlich. Und ich überlege gerade eigentlich, ob Heinz so Trauerstimmung, ob er das gerne gehabt hätte. Ich glaube eigentlich nicht, weil er war ja eigentlich ein anderer Typ, ne?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch dann für uns nicht so schrecklich schwer, die Kurve zu kriegen irgendwann. Weil wenn man Heinz gefragt hätte, hätte der gesagt, ja, es geht ja weiter und es wird trotzdem Fußball gespielt und denkt an mich, aber macht weiter. Und das werden wir dann ja auch tun. Und es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Aber es wäre absolut auch in Heinz Sinne gewesen, den Fußball mit der gleichen Leidenschaft jetzt weiterhin zu feiern.
Das stimmt. Und da werden wir uns ein Pülücken drauf aufmachen, demnächst auf ihn anstoßen. Und er wird jetzt, ich glaube, unser ehemaliger Kollege Philipp Bülter, der gewechselt ist ja nach Ostwestfalen, der hat es so ausgedrückt, oben sitzen jetzt schon mal mindestens zwei Fußballexperten, die über den Fußball im Sauerland parlieren. Rainer Göbel, der ja auch leider viel zu früh von uns gegangen ist. Und nun Heinz als Ehrenspielführer oder was auch immer. Und die werden schon gut auf den Fußball im Sauerland gucken. Und das, was Sascha Wachsmann zu Anfang gesagt hat, steht im Grunde stellvertretend für ganz viele Reaktionen, die uns erreicht haben und für viele Vereine im vor allen Dingen oben im Hochsauerlandkreis, die alle ein sehr gutes Miteinander mit Heinz hatten und die ja denen er jetzt schon fehlt.
Ja, er hat eigentlich seine Interviewpartner etc. Gesprächspartner nie mit Samthandschuhen angepackt, aber das war seine Art. Er war gerade raus und hat aber auch immer unheimlich viel Humor gehabt. Und hat den Fußball sehr ernst genommen, sich dabei aber auch nicht zu ernst genommen. Irgendwie eine super Mischung. Und was mich an ihm einfach auch total fasziniert hat, das war sein Arbeitspensum, sein Arbeitstempo. Wenn er sonntags abends zur Höchstform auflief, dann musste man schon mit dem Ohren schlackern. Da kam man teilweise nicht hinterher, die Texte zu redigieren, so schnell wie die bei uns eintrudelten.
So ist es. Dahinter lässt er eine große Lücke, wie insgesamt er eine große Lücke hinterlässt. Aber ja, es muss weitergehen.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts zur Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes, der geilsten 8. Liga der Welt. Mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. Und neben mir, nicht neben mir, wie immer, sondern direkt gegenüber, steht mein lieber Kollege Elmar Redemann. Hallo Elmar.
Ja, hallo Falk.
Da sind wir wieder, ne?
Da sind wir wieder, genau. Es ist in dieser Woche mal wieder ein bisschen spät geworden. Wir haben, wir alle wissen, glaube ich, warum. Es war diese Woche auch keine normale Woche. Es war für uns außergewöhnlich. Aber ja, wir widmen uns jetzt wieder der geilsten 8. Liga der Welt, gucken, was war und was ist. Es ist, glaube ich, sogar relativ viel los gewesen und gibt ein paar interessante Themen, über die man sprechen kann. Vereine, die schon abgestiegen sind und auseinander zu fallen drohen oder auch nicht, sich dagegen wehren. Spitzenreiter, die dann auf einmal keine Siegesserie fortschreiben und nun doch wieder in die Erfolgsspur oder sehr eindrucksvoll wieder einen Sieg einfahren unter der Woche. Und wir haben noch einen jungen Mann, der was ganz Besonderes vorhat dieses Wochenende. Ist also einiges los.
Das stimmt. Konkret sprechen wir über Tura Freinol, um das mal eben zusammenzufassen. Und Tura Freinol schon abgestiegen, weil nächste Saison Spielgemeinschaft mit dem TuS Öventrop. Da beleuchten wir mal ein bisschen, wie es da so weitergeht. Dann hast du es gesagt, die SG Bödefeld-Henne-Rathal, der Spitzenreiter, letztes Wochenende gegen Hüsten wieder nur Remis, aber unter der Woche dann gewonnen. Und der Sportskollege Finn Rupprath vom SV Brilon, der hat am Samstagabend was ganz Besonderes vor, da drücken wir dann die Daumen.
Genau so ist es. Tabelle ist begradigt, ne? Tippspiel ist auch begradigt damit. Das wird auch noch alles aufgearbeitet. Und ja, wir können jetzt erstmal reingehen. Fangen wir mal mit Tura Freinol an. Die ja 1-6 in Hemer verloren hatten und da auch in Unterzahl ordentlich das Fell über die Ohren gezogen bekamen. Es war auch nicht so fürchterlich überraschend, denn Tura Freinol hat schon seit jeher, also solange ich über die berichte, kann ich mich nicht erinnern, dass mal einer gesagt hat, es sieht personell aber gut aus bei uns. Wir haben ja ordentlich Spieler zur Auswahl und gucken mal, wer dann aufläuft. Sondern das war immer sehr auf Kante genäht. Dann kam noch diese Nachricht dazu, jetzt vor ein paar Wochen. Es ist jetzt quasi in dieser Saison sportlich kein Klassenhalt mehr zu schaffen. Die Motivation ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, und das erste Spiel nach dieser Nachricht, nach dieser Entwicklung, das war dann halt diese sehr deutliche Niederlage. Und da musste man schon ein bisschen Angst und Bange um diesen Traditionsverein haben, zumindest um seine Rolle in der Bezirksliga in der restlichen Saison.
Das stimmt, man hat so ein bisschen gebibbert. Du hast es ja dann aufgedröselt, nachzulesen auf www.wp.de/sauerlandsport. Wie es bei Tura so weitergeht, wie die Motivation noch ist. Trainer Matthias Bocke-Kauke, der hat dir dazu was gesagt und ein paar Spieler hast du ja auch noch rumgehört und alle sind hoch engagiert. Aber leider im ersten Spiel nach der Nachricht, dass eine Spielgemeinschaft mit dem A-Kreisligisten TuS Öventrop gibt, hat es dann schon mal nicht funktioniert. Und das Wochenende davor war Tura zum Glück spielfrei, muss man ja sagen.
Genau, ne? Also jetzt gilt es in jedem Fall wieder und man will die Ärmel hochkrempeln und sich ganz sicher eines nicht nachsagen lassen, dass man da jetzt abschenkt und nur noch um die goldene Ananas spielt. Also ich glaube, die Bekundungen, das jetzt mit dem nötigen Ehrgeiz anzugehen, ne? Im schlimmsten Fall könnte man ja auch Wettbewerbsverzerrung betreiben. Und das will sich dort keiner nachsagen lassen. Zum Beispiel auch nicht Christopher Graf, Führungsspieler und echter Turaner. Das kommt auf jeden Fall rüber.
Ist es natürlich jetzt als Verein, als Mannschaft eine ganz schwierige Situation, die wir alle erstmal sowohl als Mannschaft als auch Vorstand etc. Verein halt erstmal verarbeiten muss bzw. musste. Wir gehen aber natürlich nicht am Sonntags auf den Platz oder unter der Woche ins Training, von wegen, es ist uns egal, was jetzt gleich passiert. Wir wollen uns weiterhin den Arsch aufreißen. müssen natürlich dadurch, dass wir einen relativ geringen Kader haben, deswegen natürlich auch die Spielgemeinschaft ab Sommer, müssen wir uns seit ja geraumer Zeit sehr, sehr eng zusammenrücken. Wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten, leider ständig personell durchzuwechseln. Wir müssen schauen, dass wir uns halt im größten Teil nicht verletzen, was auch ein Thema ist. Unser Kapitän Sean ist seit sehr langer Zeit weg. Das sind der eine hat hier mal was, der andere damals. Das kommt leider alles immer wieder dazu, aber das hatten wir nicht nur wir, das haben auch viele andere Vereine. Wir werden es so gut es geht natürlich die Saison zu Ende spielen, vernünftig zu Ende spielen. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Aber es geht keiner auf den Platz sonntags und will das Spiel, oder ist ihm egal, ob er das Spiel gewinnt oder verliert. Wir sind alles Fußballer. Wir verdienen Franol nicht wie in vielen anderen Vereinen damit unser Brot. Wir machen das alle, weil wir Bock darauf haben, weil wir Bock auf den Verein haben.
Ja, sie verdienen nicht ihr Brot in Franol. Da hat er recht. Also das ist das, was man ja schon seit Jahren immer hört, dass bei Tura Franol, also die finanziellen Aufwendungen gegen Null tendieren. Komplett Null wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, aber auf jeden Fall in keinem vergleichbaren Rahmen wie woanders. Wer das ganz genau beobachten wird und sich wahrscheinlich auch ganz genau anhören wird, was er da gerade gesagt hat, der Christopher, das werden ja die Kollegen von Fatih Tugucu Meschede beispielsweise sein, die am vergangenen Wochenende das Duell mit dem FC Neheim Erlenbruch mit 2-3 verloren haben und der FC Neheim Erlenbruch ja Tabellenletzter und lange Zeit quasi sicher abgestiegen, ja. Der wittert jetzt mal tüchtig Morgenluft wieder, ne?
Genau. Also Christopher Graf hat noch gesagt, ein konkretes Ziel, ne, den sportlichen Nichtabstieg hat man sich vorgenommen. Also auch wenn man dann automatisch absteigt, dann will man sportlich über dem Strich landen am Ende der Saison. Ich denke, das ist ein sehr gutes Ziel. Also ich glaube, das sollte motivieren und das kann man ja auch so sehr gut packen und glaube ich auch Woche für Woche sich dann wieder vornehmen. Ja, und ansonsten decken sich seine Aussagen auch mit denen von dem sportlichen Leiter Rolf Bürger. Jetzt ist Charakter gefragt, alle zusammenrücken und wir sind sehr gespannt, ob man das demnächst dann auch an Ergebnissen sehen kann.
Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil diese Frage der Ehre, glaube ich, bei Tura da ziemlich eindeutig hier beantwortet wird. Also jetzt, da wird man nicht irgendwie jetzt Auflösungserscheinungen oder was weiß ich verspüren, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und um die Lage im Tabellenkeller nochmal hier klar zu nennen einmal, der FC Neheim Erlenbruch, der hat 10 Punkte. Der VfB Marsberg hat 14 Punkte, dann kommt Tura mit 15 Punkten und Fatih Tugucu hat 16 Punkte. Das heißt, es geht ja nur noch um einen Absteiger und ja, da sind 6 Punkte zwischen Fatih und dem FC Neheim Erlenbruch und das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, zumal Fatih da irgendwie in letzter Zeit ja nicht wirklich auf dem grünen Zweig war, ne?
Aber es geht, ne? Also wir haben das überraschende 2-2 in Bödefeld gehabt und dann legt man aber nicht im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten nach, sondern verliert 2-3. Also das bleibt dort auf jeden Fall auch eine Zitterpartie. Man hat von diesem Trio, was da gegen den Abstieg kämpft, Tura Franol habe ich schon weggelassen, hat man die Pole Position inne und die besten Karten eigentlich auf der Hand. Aber ne, VfB Marsberg, der hat, glaube ich, auch noch einiges vor und ich bin mal sehr gespannt.
3-0 gegen Vatanspor Hema auswärts, würde ich jetzt mal so als Ausrufezeichen
nehmen. Ja, ein ganz fettes Ausrufezeichen, ja. Definitiv Heimsiege. Die könnten noch mal ein bisschen mehr werden, aber genau das hat man natürlich auch vor.
Ja. Das ist wohl wahr. Gut, haben wir Abstiegskampf so ein bisschen beduselt. Oben geht's hoch zur Tabellenspitze und da hat die SG Bödefeld-Henne-Rathal jetzt unter der Woche, ich sag mal, so einen kleinen Wirkungstreffer, will ich nicht sagen. Man atmet so ein bisschen erleichtert auf. Ne? Man hat zwar immer noch nicht irgendwie nichts verloren und so, also ungeschlagen bislang, aber so 2 Unentschieden hintereinander, die passen nicht in den Plan eigentlich, ne?
Doch, ich glaube schon. Also das Entscheidende, ich widerspreche dir jetzt einfach mal, Falk.
Mach mal.
Das Entscheidende ist, dass man, wenn man jetzt mal die absoluten Topspiele nimmt, dann hat die SG Bödefeld-Henne-Rahtal gegen den SV Brilon 5-2 gewonnen und, wie du bestens weißt, unentschieden 2-2 gegen Hüsten gespielt. Das heißt, beide Spiele nicht verloren, 4 Punkte da gesammelt. Beide im Prinzip auf Distanz gehalten. Wir haben jetzt eine bereinigte Tabelle, da beträgt der Vorsprung 8 Punkte. Und ne, das ist ja noch nicht mal das, was Jens Richter und Co. dann sagen. Oh, wir haben 8 Punkte Vorsprung.
Nein, der sagt, hat auch nach dem Spiel in Hüsten wieder, aber allerdings mit so einem leichten Schmunzeln im Gesicht schon gesagt, wir wissen ja, es sind noch viele Spiele zu spielen.
Ja, auf jeden Fall das eine, was jetzt noch zu spielen war, in Bad Berleburg, das war so richtig typisch wieder SG Bödefeld-Henne-Rahtal. Also auswärts sowieso immer stark. Und die Schnelligkeit ausspielen. Und ja, nach der Pause, da stand es erstmal 1-1. Da ist man ja noch, da kann ja noch alles passieren. Da schmeißt man so dermaßen den Riemen auf die Orgel, schießt in 3 Minuten 3 Tore, beziehungsweise in 7 Minuten 4. Und dann steht es 5-1. So, und das ist ein Statement.
Richtig. Und ich habe da eigentlich auch nicht weiter was zu sagen. Ich kann mich daran erinnern, wer die Meister vor der Saison getippt hat. Welchen Verein?
Ja, ich auch.
Ne? Ja.
Zum Thema Tippen kommen wir ja gleich noch. Da kann ich aber auch noch andere Dinge zu erzählen.
Nein, aber es ist tatsächlich so, also nie so richtig aus der Spur gewesen, die SG Bödefeld-Henne-Rahtal. Du hast es ja ganz richtig analysiert mit den Topspielen. Und jetzt kommt der Sieg gegen den VfL Bad Berleburg, wo man ja immer gedacht hat, ja komm hier, VfL Bad Berleburg ist auch ein unangenehmer Gegner, ist ja auch so, sehr souverän und weiter geht's für die SG Bödefeld-Henne-Rahtal, sag ich mal. So, jetzt kommt ein Heimspiel gegen die SG Hema in Niederhenneborn.
In Niederhenneborn, Wahnsinn, auf Rasen.
Ja, ja. Das wird mit Sicherheit Zauberfußball.
Vielleicht auch eben nicht, aber dann kauft man SG Hema trotzdem den Schneid ab. Ich weiß es nicht. Ich würde noch mal kurz den TV Friedeburg erwähnen, der 4-1 gewonnen hat gegen Oberschledorn-Grafschaft. Auch ein Spiel von Tabellennachbarn. Und Stand jetzt, liebe Grüße an Moritz Koch an dieser Stelle, erstmal beste Rückrundenmannschaft ist. Und ja, das ist auch ein Statement gewesen, auch ein Ergebnis. Die waren irgendwie alle nicht so uninteressant, aber dieses war auch eine Erwähnung wert.
Auf jeden Fall, der TV Friedeburg jetzt mit 25 Punkten, Tabellensiebter. Und ja, bis vor kurzem hatte man ja auch noch Sorge, dass der TV Friedeburg so ein bisschen nach unten reinrutschen könnte. Die Sorgen sind aber mittlerweile, glaube ich, in Guntermanns Stuben
weggespült worden. Ja, lassen wir so stehen, genau. SV Brilon hat auch einen super Lauf, muss man ganz klar sagen. Benedikt Brüne war nach dem 5-0 auch rundum zufrieden. Nach den Spielen davor, die hat man ja jeweils 4-2 gewonnen. Da gefielen mir bestimmte Phasen, Abschnitte nicht so gut. Und wenn man so weiterspielt, dann, also ich meine, Bödefeld müsste sich schon einige Ausrutscher erlauben, aber dann wäre der SV Brilon anscheinend zur Stelle, denn die haben auch echt einen Lauf.
Ja, apropos SV Brilon, da können wir jetzt schön anknüpfen. Ich war ja da, als der SV Brilon gegen den VfB Marsberg gespielt hat. Konnte mich in der vergangenen Podcast-Folge nicht so recht dran erinnern, aber ich habe auch
Es ist mir eingefallen wieder.
Und ich habe tatsächlich auch das Tor gesehen von Finn Rupprath, um das es geht, was eingereicht wurde. Und jetzt schießt er am Samstagabend im aktuellen Sportstudio auf die Torwand.
Ja, also
tolle Sache.
Das ist eine tolle Sache. Ich habe noch mit ihm gesprochen und ich habe auch was vergessen, nämlich in dem Bericht zu erwähnen. Aber das kann ich ja jetzt hier im Podcast tun. Denn Finn sagte zu mir, ja, der erste Übersteiger, der war noch geplant, der zweite nicht mehr. Aber auf dem Video sah das Tor noch geiler aus, als es sich eigentlich so für ihn selbst in dem Moment angefühlt hat. Trotzdem war der Jubel natürlich riesig und ja, man ist da auf Zack, hat das über Hartplatzhelden, so heißt das, hochgeladen und ja, auf einmal fährt man nach Mainz und guckt mal, ob man nicht mehr Bälle versenkt als Markus Krösche, Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt. Brilons Kapitän Jakob Ehls, der hatte auch schon diverse Hinweise, wie man das angehen sollte und hat seinem jungen Mannschaftskameraden geraten, versuch erstmal zwei unten zu verwandeln. Der Rest ist dann eigentlich Zugabe. Oben kannst du mal ein bisschen riskieren.
Ja, und dann kann er mit Krösche noch über eventuelle Wechsel zu Borussia Dortmund plaudern oder was auch immer. Ist ja spekuliert worden, aber vor allen Dingen, glaube ich, wird Markus Krösche durchaus mit Brilon und so weiter was anfangen können, weil der hat ja jahrelang in Paderborn gespielt, stammt da, glaube ich, auch aus der Ecke. Also von daher passt das mit den örtlichen Begebenheiten quasi.
Ja, wir werden es gucken, so wie ganz, ganz viele. Und entscheidend ist natürlich, das wäre dann schon fast der die Überleitung zum nächsten Wochenende.
Zum Tippen, ich wollte gerade sagen, zum Tippen. Sollen wir jetzt auch noch tippen, wie viel trifft Rupprath an der Torwand?
Nein, wir müssen beim Tippen hier gleich noch so viel zusammenrechnen und auseinanderklamüsern. Nein, ich wollte nur sagen, das schwere Spiel in Serkenrode, beziehungsweise genau genommen in Fretta, das will er natürlich wieder mitmachen.
Und liegt ja auf dem Weg quasi.
Ja, genau. Und von Mainz ist das, kommt man quasi an Fretta vorbei, wenn man zurück ins Sauerland fährt.
Wird man nicht immer mit dem Helikopter zum Sportstudio gebracht?
Ich glaube nicht. Also das habe ich mit Finn jetzt nicht geklärt. Ich weiß, ein paar Teamkollegen drücken die Daumen. Es wird im Hotel übernachtet. Sonntag geht's zurück.
Und die Mama fährt mit.
Die Mama ist dabei als Begleitperson.
Ja, sehr schöne Sache. Also wirklich toll. Da auf die Torwand zu schießen, das ist cool. Also Franz Beckenbauer hat ja mal vom Weizenglas, ne, und dann getroffen.
Ja.
Also
ja, der Kollege Schamoni, ich glaube, der hat das bei Instagram auch schon kommentiert und meinte halt so ein bisschen, das sei der Lamine Yamal vom SV Brilon. Also die Erwartungen sind nicht gerade klein.
6 Treffer, 3 oben, 3 unten und nix mit Zugabe. So, aber ich sage, er macht 4.
Okay, ich sag, ein Tor reicht zum Siegen. Ich bin ja so ein Minimalist beim Tippen und ich sage, Finn gewinnt 1-0 gegen Krösche.
Ja, wobei da nicht Laura Nolte und Deborah Levy, die Bobfahrerin sind, die
Krösche haben, hat auch schon mal gegen
quasi Fußball das Studio getreten. Kaputt geschossen, aber nicht die Torwand. Und von daher, ich bin gespannt, ob ein Treffer reicht. Ich glaube es nicht, außerdem macht er ja 4. So, immer. Tippen. Wo wir schon mal beim Tippen sind, ne, könnten wir weitermachen.
Ja, können wir gerne weitermachen. Also ich muss, glaube ich, ich fange ja jetzt aber noch mal mit der
Korrektur. Abbitte leisten?
Nein, nein, nein. Wenn wir bei diesen Regularien, die wir in diesem Podcast ja eigentlich überhaupt nicht haben, aber ich habe ja eingeführt, mich jedes Mal einmal total zu verhauen inhaltlich. Und deshalb ist ja eigentlich eine Standardkategorie die Korrektur der Woche. Dieses Mal betrifft es den FC Fatih Türkgücü Meschede. Da habe ich irgendwas mit den Posten durcheinander geschmissen. Der erste Vorsitzende ist natürlich Adem Bayram. So, das wollte ich noch einmal klarstellen.
Das weiß man doch.
Ja.
Ich habe dich in dem Moment auch nicht korrigiert. Also ziehe ich mir den Schuh natürlich genauso an.
Genau. Dann kommen wir zum letzten Spieltag, den wir getippt haben mit unterschiedlichem Erfolg.
Ja, ich habe wieder gewonnen.
Du nein, nicht? Nein, nicht? Nein. Ich habe es auch schon geahnt, weil dieses 2-2 zwischen Hüsten und Bödefeld-Henneratal, das hatte ich ja exakt vorher gesagt. Das wusste ich auch sofort. Und dachte, okay, die 3 Punkte, die hast du schon mal und die könnten helfen. Und sie haben auch geholfen. Am Ende
waren die einzigen 3.
Nein, nein, nein. Ich hatte auch noch 3 Tendenzen. Du hattest nur 2 Tendenzen. Also wir reden hier von einem 6-2 Sieg mit Blick auf den letzten Spieltag.
Herzlichen Glückwunsch.
Es gibt noch
von Herzen.
Danke sehr. Es gibt noch eine gute Nachricht. Ich habe ja ganz tief im Podcast-Archiv gerade noch mal gestöbert. Wir hatten ja noch das Nachholspiel zwischen Berleburg und Bödefeld-Henneratal. Das war vom 16. Spieltag. Damals habe ich unentschieden getippt und du hast 3-1 Auswärtssieg für Jens Richter und Co. getippt. 5-1 ist es ausgegangen, ganz langsam. Und da kriegst du natürlich noch einen Punkt für in der großen Endabrechnung.
Ja, so. In der ich ja sowieso weit führe durch meinen haushohen Sieg da vor 2-3 Spieltagen, als ich zweistellig gepunktet hatte. Aber wollen wir nicht weiter drauf rumreiten, sondern wir schauen uns den nächsten Spieltag an. Ich glaube, ich lese die.
Ja,
Was hat er?
Ja, er will doch noch auf etwas rumreiten. Ich habe ja 0-0 getippt. Letzten Podcast.
Ja.
Da hast du mich ja auch fast einen Kopf kürzer für gemacht.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, dass es Quatsch ist.
Ja, das Spiel ist ja auch 2-3 ausgegangen. Also von daher sind da 5 Tore gefallen und nicht 0. aber da meintest du ja mehr oder weniger, es gäbe überhaupt nie ein 0-0.
Das habe ich so mit Sicherheit nicht gesagt, dass es nie eins gibt. Ich selten.
Ja, also dann hast du auch wieder recht. Aber ich wollte auf jeden Fall mit Fakten punkten und nachliefern. Und jetzt muss ich hier gucken. Also es gab bisher dreimal ein 0-0 in dieser Bezirksliga 4-Saison in der Bundesliga des Sauerlandes. Michael Tennis wäre derjenige, der mir widersprechen kann, wenn ich da in der Kreuztabelle was übersehen habe.
Der Staffelleiter der Bezirksliga 4 wird es tun.
Ja.
Wenn es nötig ist.
Genau. Das letzte 0-0 torlose Remis ist aber auch schon fast ein halbes Jahr her. Das war am Sonntag, 5. Oktober. Zwischen Seckenrode-Fretter und dem SV Hüsten 09. Das war überraschend, dass das ein 0-0 war, weil Top-Duell war es eigentlich und es war auch ein super Spiel. Da hat hier Tim Cordes, glaube ich, längere Vorträge drüber gehalten, was das für ein klasse Spiel war. Das hätte auch 3-3 ausgehen können, ist aber 0-0 ja. ausgegangen. Das gleiche gilt, aber das ist dann schon noch länger her, im September und August gewesen. Fatih Türkgücü-Meşe, der hat gegen VfB Marsberg 0-0 gespielt und der SV Oberstedon-Grafschaft gegen Tura Freinol ebenfalls.
Ja, dreimal 0-0 bislang.
Ja.
Bei
einigen hundert Spielen.
Ja. Ja gut, nee, aber kann man machen. Ich glaube, ich tippe jetzt gleich auch mal 0-0. Aber das werde ich jetzt noch nicht verraten, bei welchem Spiel. Wir kommen zum Tippspiel. Ich lese vor, weil letztes Wochenende hast du vorgelesen und ich durfte vorlegen. Wir wechseln uns ja immer ab, das heißt, ich lese jetzt vor und dann starten wir doch einfach mal in unser beliebtes Tippspiel. Und zwar am Sonntag, 22. März, geht's los, 15 Uhr, fast alle Spiele sind 15 Uhr, eins ist um 15.30 Uhr, sage ich gleich noch. 15 Uhr, SG Serkenrode-Fretter gegen den SV Brilon.
0-3.
Da sage ich unentschieden, aber nicht 0-0, sondern 2-2. Nächstes Spiel, SV Oberschledon-Grafschaft gegen VfL Bad Berleburg.
Ja, genauso wie bei Seckenrode-Fretter die Luft raus ist, ist auch beim VfL Bad Berleburg die Luft raus. Oberschledon-Grafschaft gewinnt 2-1.
Ja, da würde ich auch in die Richtung gehen. Aber ich glaube, hier ziehe ich den Joker und sage 0-0. Tura Freinol, BCS Lohe, 15 Uhr.
Ja, Spiel um die Ehre, das erste oder nächste. Ich glaube, man wird sich achtbar schlagen, aber Eslohe gewinnt auswärts mit 2-1.
Und da sage ich, da haut Tura jetzt einen raus, den Worten folgen Taten und Tura wird 3-2 gewinnen. 15 Uhr SG Bödefeld-Henne-Rathal gegen die SG HEMA.
In Niederhenneborn.
Auf Rasen.
Auf Rasen. Was heißt das? Ich versuche es mir vor meinem geistigen Auge vorzustellen und sage, es wird ein 2-1, ein knapper Heimsieg.
Da kann ich nicht widersprechen mit Heimsieg. Ich glaube aber, dass er deutlicher ausfallen wird und zwar 4-1 für die SG Bödefeld-Henne-Rathal. 15 Uhr FC Neheim-Erlenbruch gegen SV Hüsten 09. Ein schönes Derby.
Ja. Oh, jetzt brauche ich länger, um zu überlegen. Nein, ich sage 0-1.
Warum hat das so lange gedauert?
Ja, ich versuche immer, also ich versuche tatsächlich nicht nur irgendwas zu erzählen. Am Ende kommt das dabei raus. Aber man denkt immer so, wie wäre das? Wir kommen sonntags dahin, viele Zuschauer, ganz enges Spiel. Ja, und dann fällt in der Nachspielzeit aus einer unübersichtlichen Situation im zweiten Anlauf nach dem Torwartfehler, das 1-0 für die Gäste.
Gut, das kann man so überlegen. Ich glaube allerdings, dass der FC Neheim-Erlenbruch nochmal überrascht und zwar 2-1 gewinnt gegen den SV Hüsten 09. Nächstes Spiel, VfB Marsberg gegen FC Fatih Türkgücü-Meşede, auch um 15 Uhr.
Ja, das ist eine super interessante Partie. VfB Marsberg kriegt es einfach zu Hause nicht so richtig hin und das bleibt so 2-2.
Ja, möglicherweise. Ich setze auf Heimsieg für den VfB Marsberg 2-1 gegen Fatih Türkgücü-Meşede. Um 15.30 Uhr treffen die Sportfreunde Hüingsen auf Vatanspor HEMA. Kein HSK-Duell, aber wir tippen es ja trotzdem.
Ja, eines der Ergebnisse, das ja jetzt öfter vorgekommen ist, zuletzt ist 2-4. Und das ist auch ein schönes Ergebnis für dieses Spiel. 2-4.
Ja, ich glaube, da gehe ich nochmal irgendwie auf unentschieden, 2-2. Der TV Fredeburg hat spielfrei, du hast es eben schon erwähnt. Und damit machen wir den imaginären Haken an die Fußballbezirksliga Staffel 4 und widmen uns in aller Kürze beim Blick auf die Uhr der Fußball-Landesliga 2.
Ja, sehr gerne, Falk. Du hast ja also, glaube ich, auch die heißesten Personal-News aus dieser Liga und vor allen Dingen ein Verein. Der hat uns dort ja in den letzten Wochen durchaus auf Trab gehalten.
Bezüglich Zugängen, meinst
Bezüglich
du?
Bezüglich Zugängen,
es gibt ja zwei Vereine, wo ich jetzt sagen würde, mit heißesten Personal-News. Ja. Aber wenn wir über die Zugänge sprechen, dann sind wir erstmal beim SC Neheim.
Den meinte ich, ehrlich gesagt.
Der sich irgendwie aufrüstet personell, als würde es direkt aus der Landesliga in die Oberliga oder in die Regionalliga gehen.
Kannst du, Uli Meier, aber meins Gesicht sagen.
Ja, also wir werden ja unfassbar viele Leute geholt, vorgestellt als Zugänge. Und darüber hinaus sagen auch noch alle weiteren, die schon da sind, zu.
Ja,
gefühlt. Ist zumindest mein Eindruck bislang.
Genau.
Was ja, also ich letztens mit Alex Bruchhage telefoniert, dem ehemaligen Trainer des SC Neheim, der jetzt in Soest Langscheid-Enkhausen trainiert. Und der sagt auch, findet das gut, was sie da machen. Weil halt ein Verein da ist, der Ambitionen offenbar hat. Und das haben sie ja, das ist ja kein Geheimnis. Also wenn es diese Saison nicht klappt, und das tut's nicht, dann soll es nächste Saison wieder um den Aufstieg in die Westfalenliga gehen. Und einer, der da jetzt dann auch noch mittun wird, das wird Erik Dier sein, der aus der Oberliga von der SG Finntrop Bamnol nach Neheim kommt.
Ja, ich glaube, er hat seine Wurzeln auch beim SC Neheim unter anderem. Und bei mir klingelte sofort Tosundan. Aber naja, der hat seine Klasse auf jeden Fall schon nachgewiesen und ich glaube, eine Stammplatzgarantie wird dann trotzdem in dem Ensemble keiner haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe mich, nachdem das bekannt wurde, habe ich mit unserem eben schon erwähnten Kollegen Tim Cordes mal kurz gesprochen. Und der sagte auch, ja, Erik Dier, erste Saison, da hat er mal ein bisschen verletzt und so, oder nicht, aber mittlerweile bei der SG Finntrop Bamnol so der Mittelfeldmotor auch. Also durchaus eine super Verpflichtung, die der SC Neheim da wieder bekannt gegeben hat. Und da kann man sich, glaube ich, wirklich jetzt schon drauf freuen, was das für eine Truppe dann in der kommenden Saison wird. Und Trainer, Neheims Trainer Kevin Heinz, der wird, glaube ich, in der kommenden Saison vor der großen Aufgabe stehen, wie beim FC Bayern München eigentlich. Es geht eigentlich dann darum, das alles zu moderieren.
Ja, ja? Ich hätte orchestrieren gesagt, aber moderieren ist natürlich auch gut. Das wird man ja wissen. Das ist ja dann nicht auf einmal irgendwie so, sondern das kann man ja mit einpreisen, das ist ja bei der Kaderplanung jetzt von vornherein klar.
Das stimmt. Und ganz andere Probleme hat der Tosundan, der ja auch in der Tabelle, der spielt ja noch gegen den Abstieg, also die Mannschaft von Fabio Granata, ein Punkt vor den Abstiegsplätzen, trifft jetzt am Sonntag zu Hause auf den SC Drolshagen, der 6 Punkte vor Sundern steht, aber in der Tabelle direkt vor Sundern, also man kann die schön mit da reinziehen noch wieder. Fällt allerdings Kerim Karaman aus, der hat sich im Training das Handgelenk gebrochen und für Hannes Grosch ist die Saison auch beendet, da verheilt der Mittelfußbruch nicht so, ja, wie man sich das vorgestellt hat, also da ist das vom Personal her nicht ganz so prickelnd und was die Planung für die neue Saison betrifft, ist natürlich schwierig in der Lage,
ja.
Aber was man so hört, da bleibt halt die Mannschaft überwiegend zusammen oder eigentlich zum großen Teil und in Gänze vielleicht. Und dann kommen da so 3 A-Jugendliche zu. Ja, und dann ist man
das ist der
beim Sunderaner Weg. Wieder.
Genau, das ist der Weg, den dieser Verein seit Jahren beschreitet oder jetzt auch, sage ich mal, sehr ausdrücklich beschreitet und sagt, okay, wir machen nichts Wildes, sondern wir sind vor allen Dingen irgendwie auch ein Sprungbrett für junge Spieler.
So ist es. Ähnliche Probleme wie Sundern, das auch noch eben erwähnt, hat ja momentan auch Rot-Weiß Erlinghausen in der Landesliga. Da schrumpft der Kader quasi auch von Woche zu Woche, weil sich irgendeiner verletzt. Und diesmal ist es Bilal Agüvercin, der sich an der Schulter verletzt hat. Ja, und Erlinghausen muss jetzt am Sonntag beim Tabellendritten Borussia Dröschede antreten. An sich schon eine schwere Aufgabe. Und Trainer Daniel Berlinski, der sagt jetzt, ja, wir fahren da mit maximal 13 Spielern hin. Das macht's natürlich nicht einfacher. Da wird Berle sich wahrscheinlich selber wieder die Schuhe schnüren müssen und vielleicht auch dann einwechseln müssen.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Umso wichtiger ist, glaube ich, dass man das Spiel in Lennestadt 3-2 gewonnen hat. Also das war in der Hinsicht ja nochmal ganz, ganz wichtig, um sich da so ein bisschen schadlos zu halten im Abstiegskampf. Und dann ist es jetzt auch kein Drama, denke ich, wenn man in Dröschede nicht punkten sollte.
Das stimmt. Ebenso erfolgreich war ja am vergangenen Wochenende der SV Schmallenberg, Fredeburg, der da, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, überraschend
1-3 verloren hat in Hohenlimburg.
Aber die Einstellung war sehr gut. Unabhängig vom Ergebnis, da hat Merzo Merzowski, der Trainer, hinterher gesagt, wir haben im Grunde nur, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wegen eines Hohenlimburger Spielers verloren.
Ich glaube, Berkan Cambulut könnte es gewesen sein.
Richtig, der war's.
Den kenne ich noch außer, ich glaube, Regionalliga, Oberliga, Wattenscheid 09, gezaubert. Also hat auch ein bisschen höher gespielt.
Genau, und der an dem lag im Grunde alles. Also Merzo hat seiner Elf überhaupt nichts vorzuwerfen gehabt im vergangenen Wochenende, was ja selten ist. Normalerweise
er ist kritisch mit seiner
Mannschaft. Ist er ja kritisch und fordert die gleiche Einstellung und das gleiche Auftreten jetzt am Sonntag im Heimspiel um 15 Uhr gegen den SuS Langscheid Enkhausen. Das ist ja quasi so die Mannschaft der Stunde, würde ich jetzt mal sagen, aus HSK-Sicht auf jeden Fall. Die Truppe von Alex Buchhage, die hat ja das Feld sehr gut von hinten aufgerollt.
Ja, und damit haben wir auch wieder ein HSK-Derby, HSK-Duell, also nicht nur letzte Woche mit dem interessanten, von uns zum Prestige-Duell hochgejesten Spiel Langscheid gegen Neheim, jetzt also Schmallenberg gegen Langscheid.
Korrekt. Und um das zu komplettieren, der eben schon erwähnte SC Neheim, der empfängt um 15 Uhr den TSV Weißtal und sollte dazu sehen, dass er weitere 3 Punkte einfährt.
Genau, damit haben wir eigentlich alle unsere 5 HSK-Landesligisten erwähnt. Nicht uninteressant ist mit Sicherheit die Partie zwischen dem SV Germania Salchendorf und SuS Bad Westernkotten. Erster gegen Zweiter, vielleicht ist das jetzt das Spiel, wo, keine Ahnung, eine von beiden Mannschaften ein bisschen weiter Richtung Meisterschaft marschieren kann. Mittlerweile
ja,
sind
die. Kann ja, wenn dann nur Salchendorf sein. Die haben 1 Punkt Vorsprung.
Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, ich sage, wenn Westernkotten in Salchendorf gewinnt, dann steigt Bad Westernkotten auf.
Weil sie dann 2 Punkte Vorsprung haben nach 21 Spielen?
Weil sie dann 2 Punkte Vorsprung haben und sowieso an sich die kompletteste Mannschaft.
Na gut. Dein Wort, ne? Da, wo es hin soll.
Wie immer bei allen Hörern, um hier eine Woche später Abbitte zu leisten.
So, genau. Und wenn uns einer darauf hinweisen möchte, dass Elmar wieder Abbitte leisten muss, dann kann er das natürlich tun per E-Mail sauerlandsport-wp@funkemedien.de. In diesem Sinne sage ich, viel Spaß auf den Fußballplätzen. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.